Schönen guten Tag, Herr Friese.
Schönen guten Tag.
Die Reform des Kulturgutschutzgesetzes ist sehr umstritten. Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat jetzt auf einige Kritikpunkte ja schon reagiert, aber beispielsweise an diesem Punkt der Genehmigungspflicht für Exporte von national besonders wertvollen Kunstwerken, schon wenn es nur in andere EU-Länder gehen soll, daran soll sich wohl nichts ändern. Was sieht die Gesetzesänderung denn konkret jetzt noch vor?
Naja, also es ist ja so, auf der einen Seite kann man diesem Einwand, dass ein geltendes EU-Recht angeglichen wird, natürlich auch irgendwie wenig erwidern. Auf der anderen Seite tritt natürlich wirklich eine Verschärfung ein, dass der EU-Markt eben nicht mehr als europäischer Binnenmarkt betrachtet wird, sondern eben wirklich jeder Export in ein europäisches Land genehmigungspflichtig ist. Und das erscheint uns nun wirklich etwas absurd, dass hier auf einmal wieder nationalstaatliche Grenzen aufgemacht werden. Und innerhalb dieser ganzen Diskussion hat sich doch, glaube ich, wirklich etwas herauskristallisiert. Was ist eigentlich national bedeutsames Kulturgut? Also wenn wir zum Beispiel durch den Prado laufen, ja, dann sehen wir ja auch, dass die Kunstgeschichte ein erbarmungsloses Schadengericht ist und dass irgendwie vielleicht nur 100 Bilder pro Jahrhundert übrig bleiben. Und so muss man das Ganze doch auch sehen. Und wenn man sich das nur mal vor Augen führt zu einer Kunstproduktion, die sicherlich über die Zehntausende geht, mit allem Recht auch, müssen wir uns doch einfach fragen, wo legen wir Kriterien fest, um nationales Kulturgut zu definieren?
Gibt es denn diese Leitlinien schon, also diese Entscheidung, wonach das definiert werden kann, oder müssen die jetzt neu festgelegt werden?
Ich sehe einfach nicht, dass sie wirklich zureichend definiert sind. Zum Beispiel in dem neuen Referentenentwurf wird eben gesagt, jedes Werk eines international bedeutsamen Künstlers von Relevanz, das lange in Deutschland verwahrt wurde, muss zumindest geprüft werden, ob es das ist. Und das öffnet natürlich, das gibt einen ungeheuren bürokratischen Aufwand. Wir werden nicht weniger als mehrere 10.000 Prüfungsfälle im Jahr haben. Und das scheint mir doch vollkommen ungerechtfertigt angesichts einer relativ klaren Lage, wie man nationales Kulturgut definieren kann. Das muss man halt in Abstimmung mit Juristen, mit Kunsthistorikern machen. Und dann entfällt sicher vieles von dem, was hier als prüfungswürdig im Moment erscheint.
Die Kritik richtet sich ja vor allen Dingen auch an Gegenwartskunst, also eben das, was auch noch viel gehandelt wird. Also daran stören sich ja offenbar auch viele der Künstler. Könnte man dann nicht einfach sagen, alles, was jünger ist als eine bestimmte Anzahl von Jahren, ist ausgenommen von diesen Regeln?
Das wird ja auch im Moment gemacht. Es wird 50 Jahre gesagt und dann wird 70 Jahre gesagt. Aber wissen Sie, irgendwie ist das ja auch nur ein Verschieben der Dinge. Also irgendwann stehen dann unsere Kinder vor den Altern von 70 Jahren und fragen sich, ob wirklich ein Baselitz, der eben wirklich doch in Deutschland sehr angemessen in Museen repräsentiert ist bisher für meinen Begriff, ob da nun wirklich bei einem in ihrem Besitz befindlichen Bild wirklich die Notwendigkeit überhaupt der Abprüfung auf nationalem Kulturgut besteht.
Ist denn das jetzt ein Problem, das nur dadurch entsteht, dass wir auch dieses System haben von Dauerleihgaben an Museen, oder ist das unabhängig davon?
Na, das ist sicherlich zum Teil unabhängig davon, das System der Dauerleihgaben, man sieht ja irgendwie auch, wie brüchig das ist. Komischerweise, wenn solche Dinge auftauchen, sieht man ja mehrere Bruchstellen im System. Ja? Und dass auf einmal Herr Baselitz innerhalb von 5 Tagen ein ganzes Zimmer aus einem Museum, aus einem wirklich wichtigen deutschen Museum abziehen kann, ohne dass es offensichtlich rechtliche Möglichkeiten gibt, das zu verhindern, obwohl ja noch nichts passiert ist de facto. Das wirft ja auch mal ein wirkliches Licht auf das System der Dauerleihgaben und ihre Festigkeit in deutschen Museen. Ich glaube, was es vielmehr wirklich bewirken wird, wenn Sammler sich ernsthaft Gedanken darüber machen, ihre Sammlungen aus Museen auf Dauer abzuziehen. Denn natürlich sind viele Museen im Moment nur im Gegenwartsbereich ernsthaft bestückt durch die Großzügigkeit und das mäzenatische Engagement von Sammlern in Deutschland.
Ist es denn zu befürchten, dass da jetzt noch einige andere nachziehen?
Ja, es gibt ja sehr viele Gebärden und Aussagen im Moment. Ich würde wirklich sagen, also auf der einen Seite finde ich die ganze Denunziation gegenüber dem Kunsthandel sowieso höchst problematisch, ja, also und auch gegenüber den Sammlern, dass sie alle nur an Geld denken. Ich meine, ohne mäzenatisches Tum von Sammlern gäbe es viele, auch wirklich den Museen gehörende Kunstwerke in Deutschland überhaupt nicht. Und es gibt eine große Verbindlichkeit zu Deutschland in den letzten Jahren. Was auch immer passiert, wir sollten weiter mit Frau Grütters in einem wirklich harten und konstruktiven Dialog treten, um diese Spitzen dieses Gesetzes, von denen wir ja alle erst genau wissen seit gestern, wie dieser Referentenentwurf aussieht, so abzuschleifen, dass es ein verträgliches und auch für den Kunstmarkt vernünftiges Gesetz wird.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht auch Aspekte dieser Reformvorschläge, die sinnvoll sind?
Na, das ist ja ein großes Gesetz und die Kunstausfuhr sind ja nur wirklich, sagen wir mal, nur in Anführungszeichen, sind wenige Paragraphen innerhalb dieses großen Gesetzes. Also es geht natürlich auch um Dinge, die wir ja alle mit Recht beklagen, also dass viele wirklich von der ISIS vernichtete Kunststätten in Einzelteilen verabreicht in Deutschland wohl auf den Kunstmarkt kommen, wobei ich das wirklich nicht beurteilen kann. Aber es geht natürlich um Provenienzforschung auch in der Einfuhr von Kunst, um sicherzustellen, dass das, was in Deutschland verkauft wird, nach dem Import wirklich gesicherte Ware und nicht Raubkunst ist. Und solche Dinge müssen natürlich geregelt werden. Und natürlich hat der Handel auch ein Interesse daran, dass nationales deutsches Kulturgut in Deutschland verbleibt. Bloß wir können den Begriff nicht inflationär verwenden. Also das müssen nicht nur wir beide verstehen, was nationales Kulturgut ist, sondern das müssen eben alle verstehen können. Und das ist nicht ein spezialisierter Begriff, sondern einer, der wirklich auch in die Bedeutung einer Kulturnation hineingreift.
Was wäre Ihrer Meinung nach denn ein guter Weg, um diese schwammige Definition des national wertvollen Kulturguts ein bisschen fester und klarer zu definieren?
Man muss sich wirklich auf den Hosenboden setzen mit den Verantwortlichen, sich nicht nur mit guten Kunsthistorikern, mit guten Juristen und sich nicht nur auf bestehende Definitionen in EU-Paragraphen berufen. Das ist mir ein bisschen dürftig, ja, und das ist auch so, dass man natürlich sagt, das ist EU-Recht und damit setzen wir es um, aber das ändert ja nichts daran, dass das von mir vorhin zitierte international bedeutsame Werk eines international bedeutsamen Künstlers einfach das Halali glorifiziert. Verstehen Sie, das ist wirklich schwammig.
Die Reform des Kulturgutschutzgesetzes hat jedenfalls eine heftige Debatte ausgelöst in der deutschen Kunstwelt und darüber haben wir gesprochen mit Klaus-Gerrit Friese. Er ist Galerist und Kunsthändler und war auch jahrelang Vorsitzender des Bundesverbands der deutschen Galerien und Kunsthändler. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.